Also so ist meine Tochter aufgewachsen. Papa hat keine Energie. Das ist glaube ich nicht mehr so. Und das war natürlich der Antrieb, klar, der Überlebensinstinkt. Und dann habe ich mich natürlich informiert. Und dann irgendwann habe ich es irgendwie geschafft, sage ich jetzt mal, relativ unkoordiniert, aber durch die Summe aller unkoordinierten Einzelteile da rauszukommen. Und dann hatte ich viel Wissen im Kopf. Hab selber viel umgesetzt, habe sehr viele Erkenntnisse noch im Nachhinein gewonnen darüber, was dann damals mit mir los war, sowas wie Insulinresistenz und Dinge, die kein Mensch mir vorher irgendwie komischerweise sagen konnte. Und dann habe ich halt angefangen, den Leuten ins Essen zu sprechen. Das fanden die nicht gut und dann dachte ich mir, ich brauche ein Ventil dafür, ich muss irgendwie das weitergeben.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute mit meinem lieben Freund Unkas. Unkas, willkommen erstmal, dass du hier bist.
Hallo mein lieber Johannes, schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
Genau, wir hatten ja schon mal die Ehre, haben glaube ich einen der ersten Podcasts haben wir schon zusammen aufgenommen. Fokus Entgiftung. Und ich glaube, heute wollen wir mal ein bisschen die Taschenlampe oder die Lupe, wie man so schön sagt, glaube ich, auf dein Leben und die letzten Monate richten. Da ist ja nämlich allerhand passiert. Und aber vielleicht für die, die Unkas nicht kennen, Unkas ist immer im Englischen, sagt man, Jack of many trades. Also ich glaube, ein Mann mit vielen Titeln und vielen, mit einem großen Erfahrungsschatz und vielen Erfahrungen. Und genau, du hast ja damals Bio 360 gegründet, hast seitdem, glaube ich, Bücher geschrieben, hast verschiedene Kurse gehabt. Bist Gesundheitsexperte. Wir haben, wie gesagt, schon Deep Dive, was das Thema Entgiftung angeht, gemacht. Und genau, magst du uns vielleicht mal abholen, so ein bisschen, wie es dazu kam? Also wie kam es zur Gründung von Bio 360?
Ja, vielen Dank. Ja, Titel habe ich eigentlich gar keine. Ich habe nicht mal Abi. Ich bin so ein richtiger Self-Made-Man sozusagen. Also alles, was ich immer, wo ich Geld mit verdient habe in meinem Leben, das habe ich mir selber beigebracht. Beziehungsweise natürlich haben es mir andere beigebracht, aber ich, ne, aus einem Eigenstudium, sag ich jetzt mal. Hm. Und dann dieses berühmte Learning by Doing. Genau. Und das scheint sich auch so fortzusetzen. Also egal, was ich mache, es ist immer so. Und auch, gut, Gesundheit kam, das hat mir das Leben so geschickt, sag ich jetzt mal. Also ich habe den Podcast angefangen, weil ich lange krank war. Und da in drei Sätzen zusammengefasst, früher Sex and Drugs and Rock'n'Roll, Musiker gewesen, Tontechniker gewesen, alles war drin, alles war laut, alles war ungesund. Das ist so die Kurzfassung. Und dann nach Spanien ausgewandert, da wurde es schon ein bisschen gesünder, Gleitschirmfliegen und ein bisschen mehr draußen sein, wandern und so weiter. Aber dann eigentlich in der gesündesten Phase meines Lebens, wo ich dann meine Beziehung auf dem Fahrrad weggefahren bin, kam dann ein Fahrradunfall, die Trennung. Und dann habe ich noch eine Sterilisation gemacht und da war dann Ende im Schacht sozusagen und dann hatte ich chronische Müdigkeit so zwischen 4 bis 6 Jahre. Also 4 Jahre intensiv und die 2 Jahre danach immer noch teilweise auch intensiv, aber dann so Nachmittagstiefs, die ganz auch krass waren teilweise. Ja, und wenn man dann so mit 40 plötzlich von super fit auf ich kann gar nichts mehr gebombt wird und das auch nicht mehr aufhört, ne, und wirklich viele Dinge einfach ein Kampf sind und man wirklich sich so daher schleicht durchs Leben und einfach an ganz vielen normalen Dingen kaum noch teilnehmen kann. Vor allen Dingen, ich hatte eine junge Tochter. Das war nochmal eine Besonderheit, weil die braucht natürlich viel Energie und ich hatte die nicht. Papa, lass mal Fischer, wie tief ist das Wasser spielen? Nee, Papa hat keine Energie. Also so ist meine Tochter aufgewachsen. Papa hat keine Energie. Das ist zum Glück nicht mehr so. Und das war natürlich der Antrieb, klar, der Überlebensinstinkt. Und dann habe ich mich natürlich informiert. Und dann irgendwann habe ich es irgendwie geschafft, sage ich jetzt mal, relativ unkoordiniert, aber durch die Summe aller unkoordinierten Einzelteile da rauszukommen oder auch ein bisschen Gottes Gnade von mir aus. Und dann, ja, hatte ich viel Wissen im Kopf, habe selber viel umgesetzt, habe sehr viele Erkenntnisse noch im Nachhinein gewonnen, darüber, was dann damals mit mir los war, sowas wie Insulinresistenz und Dinge, die kein Mensch mir vorher irgendwie komischerweise sagen konnte. Und dann habe ich halt angefangen, den Leuten ins Essen zu sprechen. Das fanden die nicht gut. Und dann dachte ich mir, ich brauche ein Ventil dafür, ich muss irgendwie das weitergeben. Und dann, da ich zu der Zeit ja sehr podcast-affin war, gerade die ganzen amerikanischen Podcasts ein Jahr oder so vorher entdeckt hatte, habe ich dann ja einen Podcast gegründet. Und das, wenn ich was mache, mache ich es dann meistens richtig. Und dann wurde das auch relativ schnell erfolgreich. Und ja, seitdem ist das erstmal so mein Ding.
Weißt du noch, wie war der Weg aus dieser Müdigkeit raus? Weil ich glaube, weißt du, im ersten Moment denkt man so, geil, Fahrradfahren durch Spanien, viel in der Natur, viel Sonne, viel fit. War es, glaube ich, dann vor allem der seelische Stress, dem du natürlich nicht entkommen bist. Ne? Also war das ja nicht der Auslöser für die Müdigkeit? Oder meinst du eigentlich, dass quasi der Grund für diese chronische Müdigkeit eigentlich auch eher in deinem Lebensstil davor lag?
Ja, also das ist immer schwer, das so oft irgendwo auf einen Nenner zu bringen. Es ist natürlich immer so die Summe der Einzelteile. Es ist auf jeden Fall das Leben, was ich davor hatte. Ich habe Entgiftungsstörungen zum Beispiel, die man lange dann nicht merkt. Es ist so wie dieses Fass, was so langsam vollläuft. Ne? Und das waren dann einfach ein bisschen zu viele Schläge, die dann gleichzeitig kamen. Und wenn dieses Fass, ich bin nicht so der Ultra-Freund von diesem Beispiel, aber es ist okay, wenn es überläuft. Also wenn die Oberflächenspannung gebrochen ist, dann ist es schwer, das aufzuhalten. Ne? Und das ist dann so eine Abwärtsspirale, die dann losgeht. Und ja, da war ich dann einfach drin. Und dann kann man schauen, okay, ja, der hat Schwermetalle, er hat Entgiftungsstörungen, er hat diverse Infektionen, inklusive Borrelien und so weiter und so fort. Ne? Und da gibt es dann so viele Dinge. Und dann kann man auch anfangen, ein bisschen was zu machen, an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Es sind alles kleine Bestandteile, aber dieses bringt es dann nicht direkt. Ich will damit sagen, wenn ich ein bisschen entgifte, dann bin ich nicht sofort wieder gesund. Da muss ich viel tiefer jetzt, ne, der Aufwand, der jetzt zu betreiben ist, um wieder dann in Gesundheit, in Energie zu kommen, der ist jetzt viel höher. Es wäre natürlich viel, viel günstiger, ja, diese Maßnahmen vorher zu machen und generell stabilisierende, reinigende Maßnahmen zu machen, die Gesundheit bewahren und aufbauen, als dann erst zu machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne?
Naja, klar.
Deswegen ist der größte, ich würde sagen, das größte Ding, was mir immer einfällt, ist der Schlaf, weil das war vorher tatsächlich ein absolutes Chaos in meinem Leben. Und ich habe den Zusammenhang nicht so gesehen. Mir war schon klar, dass wenn ich wenig schlafe, dass ich dann müde bin. Aber meine chronische Müdigkeit ist nicht, es ist anders als müde sein. Ne? Da kann ich auch 10 Stunden schlafen und dann komme ich aus dem Bett und es geht nichts. Und du hast so ein Energiereservoir von 5-10%. Ja? Morgens geht es noch einigermaßen und dann ab dem Nachmittag bis Abend bist du platt. Da kannst du nichts mehr. Kannst dich kaum bewegen. Das Gehirn funktioniert dann teilweise natürlich nicht mehr. Ne? Gehst wirklich in so Notfunktionen runter. Und ja, das ist schon ziemlich hart.
Und das hast du dann quasi Schritt für Schritt wieder, ich sag mal, zurückentwickelt, weißt du? Also hast angefangen mehr zu schlafen, hast dich dann besser ernährt, also waren es so viele Wechselwirkungen, die dann einfach eingesetzt haben, oder?
Ja, ich habe alles Mögliche probiert. Das ging immer erstmal, also ganz am Anfang war es erstmal, bin ich erstmal Vegetarier geworden. Ich muss was
das
tun.
Das war so die Zeit damals, ne?
Ja, genau. Ich habe alle Ernährungsformen durch. Also ich war von Omnivore, sag ich jetzt mal, dann Vegetarier, dann Vegan, Rohvegan, Crudivore, Paleo, Keto, Carnivore und jetzt esse ich wie meine Oma. Also möglichst natürlich, relativ clean. So, ich bin aktuell nicht ganz so ein Gesundheitsnazi, wie ich es ausdrücken soll. Also es gab Zeiten, da habe ich wirklich sehr, sehr streng gelebt. Ne? Klar, auch aus dem Bedürfnis heraus, als ich sehr krank war und auch danach noch sehr, sehr streng gelebt. Da war also nicht irgendwie mal ein paar Chips essen oder so. Das gab es einfach nicht. Das ist unmöglich. Mhm. Und um 9:30 ins Bett gegangen, immer mit der Blueblocker-Brille auf und so weiter. Das mache ich aktuell weniger, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich wieder anfange, aus aktuellem Anlass vielleicht mich zu besinnen und wieder mehr Maßnahmen einzuleiten. Aber klar, natürlich ist das Leben immer eine Balance. Wir wollen ja auch leben und nicht nur ein einziges Gesundheitsprotokoll von morgens bis abends machen. Und ja, ich meine, du bist ja auch mit den Sachen, die du machst, ja auch dabei. Also ich habe ja selber auch eine Sauna von euch da in meinem Schlafzimmer stehen. Und ich bin jetzt aktuell, jetzt wo es wieder ein bisschen kühler wird, fast jeden Tag da drin. Ja? Mhm. Also, und das ist Entgiftung, das ist Sport im Sitzen, das ist aber auch Entspannung, ein gewisses, am Anfang ist Entspannung, dann im letzteren Teil, dann wird es ein bisschen zum Training. Das sind solche Gesundheitsmaßnahmen, die sind so fast so ein No-Brainer, weil ich die kann in den Alltag integrieren, ohne jetzt groß was zu machen oder ein Eisbad oder ein Rotlicht. Ja, also ich stehe, während wir ein Interview machen, und ich stehe auf einer Erdungsmatte. Vor mir habe ich noch so ein Luftvitalisierungsding und so weiter. Also in diesem relativ technischen Ambiente, wo ich jetzt mich gerade aufhalte, versuche ich es natürlich so gut wie möglich zu machen. Hm. Aber das ist immer eine Balance. Das Leben soll ja auch Spaß machen. Ne? Und das heißt nicht, dass man nie wieder ein Bier trinken darf. So. Ist eine Entscheidung, die kann man treffen. Ich habe jahrelang keinen Alkohol getrunken. Jahre. Aber das darf jeder für sich selber irgendwo diese Balance finden, oder? So, das finde ich schon sehr wichtig. Aber wenn es einem schlecht geht, dann wird man so ein Extremist. Das kennen ja auch viele Veganer, die werden dann auch sehr extremistisch. Ne? Hm. Immer wenn ich in Verzicht gehe, auch Menschen, die fasten, ich habe schon oft gefastet, und das Fasten war einer der größten, das eine der hilfreichsten Dinge in diesen 6 Jahren chronische Müdigkeit. Das hat mich also immer weit nach vorne katapultiert. War auch interessant. Aber auch da, wenn man stark in den Verzicht geht, fängt man an, andere judgen, zu bewerten oder zu, das ist auch ein anderes Wort, aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar. Na gut, in dem Moment hat man natürlich nicht das, was man eigentlich vielleicht unterbewusst doch haben will. Ne? Ich glaube, daher kommt dann so ein bisschen dieser innere Zwiespalt, wo man dann, glaube ich, schnell mal nach außen schießt so ein bisschen. Ne? Aber ja. Aber dann hast du einen Podcast gegründet und dann? Also das war 2019 oder was? Oder 2020?
2017. Ende 2017 habe ich den gegründet, dann habe ich den nochmal kurz eingestampft und nochmal neu gelauncht, weil ich hatte den so als Biohacking-Podcast angefangen. Mhm. Dann relativ schnell gemerkt, ja, irgendwie ist die Nische ist zu eng, und ich habe mich da irgendwie falsch positioniert, weil ich war schon ein bisschen älter, und das ist so ein bisschen so eine, ja, junge Unternehmer, Erfolgsleute, keine Ahnung, so ein bisschen optimieren und so. Und habe dann gemerkt, ja, die werden zu mir nicht aufschauen, oder? Also, habe ich jetzt nicht das richtige Rollenvorbild, wenn ich natürlich schon gewissermaßen auch ein Biohacker bin, aber jemand, der halt nach Gesundheit strebt und mehr dann halt auch in der Zeit nach Ausgleich. Aber was es sind die wenigsten Leute, die wirklich Biohacking wollen oder brauchen, sondern der Großteil der Bevölkerung braucht einfach erstmal Gesundheit, und davon eine ganze Menge, weil vielen Leuten geht es echt schlecht. Und das habe ich natürlich dann erstmal erfahren dürfen, nachdem ich dann angefangen habe, und dann kriegt man halt irgendwann tausende von E-Mails über die Jahre und so. Sowohl Dankesmails als auch teilweise persönliche Geschichten und so, dass man mal so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommt, was da draußen überhaupt los ist. Also jahrzehntelange Leidensgeschichten, wo die Leute auch dann bankrott sind und sich das teilweise das Umfeld gegen sie wendet, ne? Weil je kränker man wird, desto unerträglicher wird man auch. Das kommt dann noch dazu, weil du hast keine Reserven. Bist vielleicht noch Schwermetall vergiftet, dann wirst du je zornig. Ja, und du bist immer am Limit, und du hast nicht die, du brauchst Energie, um zu lieben, zu leben, zu Empathie zu entwickeln, um eine Gelassenheit zu entwickeln. Dafür braucht man viel Energie. Ja, du hast das übrigens. Wie machst du das eigentlich?
Ja, gute Frage. Ich habe es auch nicht immer. Also ich glaube, merke ich zumindest, weißt du, wenn man mehr in seiner Mitte ist, dann ist es, glaube ich, einfacher, diese Gelassenheit an den Tag zu bringen. Aber ich hatte, also ich weiß noch, in den ersten 2 Jahren der Firmengründung oder so, da war ich, glaube ich, auch gefühlt chronisch depressiv, war in Berlin, kam überhaupt nicht klar. Und ich glaube, aber irgendwann hat man eine gewisse Resilienz entwickelt. Ne? Und ich glaube, da helfen natürlich so, weißt du, Erfahrungen wie Sport oder wie Eisbaden, wie Sauna. Also mir hilft das einfach ungemein, in den Körper zu gehen. Ne? Und ich glaube, es ist ja auch testosteronbedingt beim Mann zumindest, ne? Dass du sozusagen natürlich dann, wenn du sowieso nur sitzt, nur künstliches Licht hast und irgendwie kein richtiges Dopamin sozusagen suchtest, sondern eigentlich eher so versuchen, diese schnelle Bestätigung zu bekommen, dann merke ich auch, ist meine Resilienz unten. Ne? Und ich glaube, das wichtige Mantra ist für mich zumindest immer, in seiner Mitte zu bleiben. Und das heißt dann, glaube ich, Nein sagen, das heißt gut schlafen, das heißt Sport machen, an die Natur gehen. Ne? Also es ist ja, gibt nicht so ein Erfolgsrezept, ne? Aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, mit sich immer irgendwie in diesen Dialog zu gehen oder, aber natürlich auch ein gutes Umfeld zu haben, ne? Mit dem man sich einfach immer mal austauschen kann.
Nein zu sagen zu was?
Allem. Also, das ist ja, ich finde, ja, also, das ist ja die größte Schwierigkeit heutzutage, ist ja zu sagen, ne? Und ich glaube, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, so, also gerade auch im Business-Kontext, du hast mindestens 6 1-Million-Dollar Opportunities pro Jahr auf dem Tisch liegen. Ja, also von daher so nach dem Motto, das heißt, also das wird dir immer als so die heilige Opportunity oder als die, weißt du, das nächste große Ding, wo du unbedingt jetzt raufspringen musst, sei es aus Investment-Sicht oder sei es aus irgendwie beste Business-Sicht oder glaube ich auch im Privaten. Ne? Denn ich glaube, wenn man das halt aber dann macht und da einfach über seine Grenzen geht, naja, das verbrennst du ja, weißt du, also du gehst ja hops irgendwann. Und ich glaube, deshalb die größte Kunst ist, glaube ich, wirklich Nein zu sagen. Und auch liebend Nein zu sagen, nicht Nein zu sagen, boah, ich mache jetzt hier, es gibt ja auch irgendwann diesen extremen Vorschuss, wo man sagt, ich breche jetzt alles ab, ich gehe jetzt, melde mich steuerlich ab, also ich will jetzt aus der Stadt raus. Also auch diesen extremen Push, den hatte ich auch mal. Aber ich glaube, jetzt halt liebend Nein zu sagen und sagen so, hey, ich würde dich wirklich gern sehen, ich mag dich als Person, aber kriege ich einfach gerade nicht hin. Das ist, glaube ich, so das Höchste, für mich zumindest, um nicht aus meiner Mitte rauszugehen.
Also da bin ich fasziniert. Eigentlich wollte ich dir die Frage off Kamera sozusagen stellen, aber ich stelle sie dir einfach jetzt nochmal
ja, gut.
Vertiefungsfrage sozusagen. Weil mir fällt das auf, so, wir kennen uns seit Jahren, wir sind es nur einmal wirklich begegnet, aber demnächst wollen wir mal zusammen kiten gehen.
Yes.
Und hat sich trotzdem, also obwohl wir auch geschäftlich verbunden sind, auch irgendwie so eine Freundschaft immer da parallel dazu entwickelt. Also ich fühle mich dir freundschaftlich verbunden und es freut mich auch, wenn du mich so als Freund vorstellst.
Ja, klar.
Obwohl wir wirklich uns ja fast noch nie begegnet sind. Aber was mir auffällt bei dir, und das habe ich neulich mal auch meiner Freundin erzählt, dass du hast immer Zeit für mich. Du hast mir noch nie das Gefühl gegeben, dass du nur 15 Minuten hast, dass du jetzt sofort ins nächste Meeting musst. Und ich meine, ich weiß ja, du fährst in der Weltgeschichte rum, du hast verschiedene Firmen und so weiter. Ja, da gibt es ganz andere Leute, die haben immer nur 15 Minuten Zeit, ja, und geben dir immer das Gefühl, dass sie sofort wieder losrennen müssen. Ja, du schaffst da scheinbar eine Balance und strahlst einfach auch eine Ruhe aus. Und dann unterhält man sich auch einfach mal mit dir eine halbe Stunde lang einfach persönlich, obwohl es vielleicht um Geschäftsmeeting geht. Also,
ja, also weißt du, ich glaube, die Krux ist halt, weißt du, wenn ich einen vollen Tag habe, dann melde ich mich gar nicht bei dir. Also es ist ja auch de facto gesehen Nein sagen, weißt du, also wenn du mich jetzt anrufen würdest und ich wüsste, aber ich habe die nächsten 6 Stunden keine Zeit, dann kann ich natürlich, entweder schreibe ich das, ich gehe nicht ran, genau, das sind, glaube ich, so die beiden Optionen, aber wenn man dann natürlich versucht, das auch noch unter einen Hut zu bringen, dann ist das für mich, wäre das die Definition von Stress, weißt du, weil ich will dir dann als Mensch gegenüber gerecht werden. Hab aber andere Commitments zeitlich gesehen und dann, das ist für mich die Definition von Stress. Also weißt du, versuchen an 2 Orten gleichzeitig zu sein und da hin und her gerissen zu werden. Und das ist das eine und dieses Kompliment nehme ich sehr gerne an. Und weil sozusagen, ich glaube, die andere Seite auch vielleicht in einem Business-Kontext ist eben, ich glaube, fest daran, dass Unternehmertum oder auch Selbstständigkeit oder Business, wie auch immer wir das labeln wollen, da geht es eigentlich um Beziehungen. Also ich meine, natürlich geht es immer ums Problemlösen. Natürlich geht es irgendwie darum, dass man Geld verdienen muss. Natürlich geht es darum, dass Prozesse sitzen müssen und was auch immer. Aber worum geht es denn eigentlich? Eigentlich geht es, finde ich zumindest, um Beziehung und es geht um Vertrauen. Entweder du machst es halt auf einer individuellen Basis, wenn du jetzt, weißt du, Coach und Klient bist, oder du machst es auf einer größeren Basis, wenn du halt sagst, du, wie bei uns jetzt, weißt du, wir verkaufen Saunen und Eisbäder. Es ist ja auch eine Beziehung zwischen einem Kunden, der das kaufen will, weil er glaubt, das ist gut und wir sagen, ja, super. Und ich glaube aber, das versuchen wir, dieses Mantra oder auch diese Werte versuchen wir eigentlich oder versuche ich auch in meinem Leben und aber in dieser Unternehmung einfach 1:1 einfließen zu lassen, weil wenn ich das nicht mache, dann steht für mich zumindest die Integrität auf dem Spiel, weil ich finde, darum geht's ja. Weißt du, wenn ich mehrmals mein Wort breche, sei es Kunden gegenüber, Freunden gegenüber, Mitmenschen gegenüber, naja, dann ist halt irgendwann der Vertrauensverlust da. Ne? Und deshalb weiß ich das ja zu schätzen, weil das ist eine Sache, das habe ich mir antrainiert. Ne? Das kam nicht von immer, aber ich glaube halt felsenfest dran, dass es eine Win-Win-Win-Situation gibt oder zumindest eine Win-Win. Ne? Und das funktioniert nur dann, finde ich, wenn ich nicht von A nach B hetze oder irgendwie versuche, jetzt schnell 15 Minuten Qualitätszeit mit Uncas, um dann irgendwie den nächsten abzufrühstücken oder so. Also es ist einfach, das macht mir auch keinen Spaß. So, aber ne, und ich glaube, das weiß ich auch zu schätzen, weil ich glaube, genau dieser qualitative Austausch ist eben das, was die Beziehung einfach aufs nächste Level hebt. Und das, weißt du, mache ich mit dem Max Gotzler so, das mache ich aber auch mit anderen Leuten so, weil das einfach Freundschaften sind. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, das ist nicht mehr, weil jetzt ist, weißt du, das ist jetzt der Partner, sondern das vermischt sich halt alles, wenn man es, glaube ich, richtig macht. Und zumindest dann, wenn man Leute gefunden hat, wo die Werte halt einfach stimmen.
Hm. So. Ja, okay. Also ich fasse mal zusammen, dass ich nehme mit. nicht, also Nein sagen, ja, ganz wichtig, und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich keine Zeit, also versuche ich mich nicht zu teilen. Dann bin ich unter Stress und die Beziehung leidet dann sowieso, und einen starken Fokus einfach auf zwischenmenschliche Beziehungen, zu sagen, okay, ne, das hängt ja miteinander zusammen, das ist das, okay, ja, das ist mir wichtig, das ist mit jedem Menschen, mit dem ich wirklich auch eine Beziehung eingehe, auch eine Geschäftsbeziehung, dass das eine Qualität hat und nicht irgendwie so schnell, hopp, hopp.
Toll, genau. Also lustig, dass du mich jetzt, glaube ich, interviewst. Habe ich kein Problem mit, ist gut. Und aber ich glaube, weißt du, also Max hat mir jetzt auch nochmal eine Erinnerung geschickt. Das wird vor allem in diesem Buch BE 2.0, also Beyond Entrepreneurship 2.0, wird das angesprochen von Jim Collins und Bill Lazier, wo es genau um diese Beziehung geht, nicht? Ich blende es mal kurz ein. So heißt das Buch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und das ist einfach, also ich meine, natürlich ist das ein Businessbuch, aber es geht eigentlich auch wirklich darum, dass es halt sich doch alles irgendwie immer in Beziehung und verschiedene auf Zwischenmenschlichkeit dreht, ne? Und ich glaube, weiß ich nicht, resoniert mit mir sehr, und deshalb verschwimmt das auch alles bei mir. Deshalb ist es auch immer eine Ehre und fühlt sich auch nicht wie Arbeit an, wenn ich dich jetzt hier irgendwie interview, weil das halt einfach so wie ein Schnack mit einem Freund, ne? Wie man im Norden so sagt, von daher.
Ja, das Buch hast du aber nicht dafür gebraucht, weil 2019 warst du auch schon so.
Ja, das stimmt. Da habe ich das aber schon gelesen, Uncas. Das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich das lese.
Okay, ja, cool, krass, das muss ich mir kaufen. Ist gut. Ich bin tatsächlich von dem Flowfest, das war damals das Flowfest, was Max Gotz da angesprochen hat, in München, da war ich präsent. Und dich habe ich so mit nach Hause genommen. Du warst irgendwie die Person, wo ich sage, das war irgendwie die schönste Begegnung für mich.
Schön, das nehme ich von Herzen an und freue mich, wenn wir demnächst kiten gehen. Also das steht für mich auf der Herzensliste. Ne? Apropos Flowfest, nächstes Jahr, ich glaube 7. bis 9. Juli in München. Mhm. Vielleicht hast du es ja mal auf dem Schirm oder auf, wer auch immer zuhört. Genau. Bio 360, was war denn dieses Jahr los, Uncas?
Dieses Jahr, ja. Also nach, was habe ich gesagt, 17 gegründet, 18 ging es so richtig los. Dann 19, 20 war so die High-Time. Dann kam Corona. Für mich ein Einschnitt, weil dann habe ich angefangen, mich mit Politik auseinanderzusetzen. Das wollen wir jetzt heute nicht machen. Aber da ging für mich so ein bisschen innerlich so der Fokus so ein bisschen weg von Gesundheit hin zu Politik und Hintergründen und so weiter. Und damit dann irgendwann nach hinten heraus für mich so ein bisschen so ein Durchhänger, ein energetischer Durchhänger, könnten auch vielleicht Burnout dazu sagen, wo es noch lief, sehr viel Fokus auf YouTube gesetzt. Das spielt auch damit rein, deswegen erwähne ich das. Am Anfang hatte ich nur einen Podcast, einen Audio-Podcast, der läuft dann halt auf Spotify, auf den Podcast-Apps, die man so hat, auf dem iPhone und auf den Apps halt, auf der Webseite. Und irgendwann hatte ich halt, der wurde irgendwie so auf YouTube hochgeladen als Audio-Podcast. Und irgendwann waren dann 6.000 Abonnenten da. Dass ich, jetzt kann ich das nicht mehr ignorieren. Und dann habe ich halt angefangen, Videopodcasts sozusagen zu machen. Und dann wurde irgendwann nach langer, langer, langer Zeit, kam so ein Coach irgendwie auf mich zu. Und der sagte, hey, mal, dein Kanal, der wächst im absoluten Zeitlupentempo. Und ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Und er hatte auch recht. Meine Inhalte waren viel zu lang für YouTube. Ne? Das war mein Spezialformat. Interviews zwischen 90 und 300 Minuten. Teilweise zu einem einzigen Molekül. Also wirklich Deep Dive, so wie es sonst keiner macht. Das war meine Spezialität und auch meine Expertise, so sag ich jetzt mal. Und das kommt halt auf YouTube nicht an. So gut, Joe Rogan kann das und ein paar andere Leute können das, ja, aber das ist dann irgendwie, damit kann man sich dann auch nicht vergleichen. Aber man konnte in den Statistiken sehen, dass die Leute, die klicken drauf, gucken einmal da drauf, 2,5 Stunden, dann gucken die wieder zurück und klicken und dann sind die weg. Also nach 30 Sekunden hast du dann 80% der Leute verloren. Ich will sagen, ich habe mich dann angepasst auf YouTube, habe dann angefangen, mein Format umzubauen, habe dann nicht mehr mich eine halbe Stunde lang erstmal mit meinem Interviewpartner über Privatleben unterhalten, sondern zack, sofort die Hook rausgehauen und sofort ins Thema eingestiegen. Und das hat mich dann auch verändert. Ich habe weniger Spaß dran gehabt an dem, was ich gemacht habe. Ne? So, und das hat mich dann immer so ein bisschen so weiter in diesen Erschöpfungszustand von irgendwie spüre ich keinen Enthusiasmus hier mehr. Ne? Also auf der einen Seite das, was alles im Politischen, im Außen so passiert, Ukraine-Krieg, Israel und alles, was da passiert, was ja doch wirklich so insgesamt eine ordentliche Bandbreite ist, von auch Stressfaktoren und auch beunruhigenden Dingen. Und wie gesagt, ich bin dann, wollte alles verstehen, was sind denn die wirklichen Hintergründe? Warum, ne? Was will man uns, wo will man uns denn hinbewegen und so weiter? Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann sind so ein langsames mich selber zerreiben. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es ein Glück ist oder eine große Katastrophe. Auf jeden Fall wurde ich dann vor circa 3 Wochen von YouTube einfach von einem Tag auf den anderen gelöscht. Also nachdem ich da 2 Jahre lang, ich glaube so 60.000 Euro oder sowas reingesteckt habe in den Kanal. Ne,
für die Videoproduktion oder was? Oder?
Für die Videoproduktion, genau. Und die Thumbnails und so weiter, das muss ja alles gemacht werden. Das kann ich ja selber machen.
Ja.
Ja, hat man sich die Reichweite aufgebaut. Ne? Das hat auch okay funktioniert. Also es waren dann, glaube ich, 43.000 Abonnenten. Das sind ja dann bestimmt 100.000 Leute, die den Kanal schauen. Ne? Hm. Das ist schon mal so.
Ja, super. Also.
Das ist ja schon mal.
Und von heute auf morgen. Also keine Einfach Warnung. So
keine Vorwarnung. Es war jetzt auch kein Strike. Also es gibt dieses System von den Strikes. Da hatte ich schon mal einen vor 2 Jahren. Es gibt eine Liste, diese YouTube-Richtlinien, da stehen Dinge drin, die man nicht ansprechen darf. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, irgendwas wäre wirksam gegen Krebs. Das ist verboten. Ja? Also Chemotherapie darf man sagen, aber man darf jetzt nicht sagen, ding, 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 ist gut gegen Krebs. Das ist verboten. Man darf nicht über Terpentin sprechen, man darf nicht über Chlordioxid sprechen.
Echt?
Und alles, was Covid ist, natürlich Fehlinformation.
Ja, gut, klar.
Alles Fehlinformation.
Lass das mal da stehen. Das ist schon Zensur, ne? Also
das ist Zensur und dann im wo das passiert ist, jetzt habe ich mit Dr. Michael Nielsen Podcast gemacht auf seinem Kanal und dann habe ich mich er hat gesagt, ja, lass uns mal über diese ganzen Sachen sprechen. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen so nochmal informiert, was da alles gibt. Ihr müsst euch mal eine Seite angucken, die heißt EU versus Disinfo. Disinfo. EU vs Disinfo. Der Wahnsinn. Also das ist, da geht es nur um quasi Russenhass schüren. Ja? Und dann steht da irgendwie 77.000 Mal aufgedeckt russische Propaganda und so weiter. Und dann alles mit so dunkelsten AI-Bildern, wo also der böse Kreml, die satanischen Bruderschaften da irgendwie das, die Weltherrschaft anstreben in ihren dunklen Höhlen. Und alles ist blutrot und also es ist unfassbar und das ist eine richtig offizielle EU-Seite. Ja. East Stratford und weiß ich nicht was. Also das ist und dann gibt es noch diverse Zensurgremien sozusagen. Ne? Also ja, da heißen, ich hatte mir das alles rausgeschrieben, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist schon krass, muss man sagen. Also wir sind da schon an einen Punkt gerückt, wo wir auf der einen Seite diese Monopolisierung haben.
Total.
Ein bisschen bei der Politik, ne? Aber gut, Zensur betrifft uns ja alle, weil schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, Sauna ist gut für Entgiftung und ist generell gut fürs Immunsystem, sagen wir mal. Ja? Wieso kann ja sein, dass morgen bei YouTube steht, Sauna-Anwendung fürs Immunsystem ist Fehlinformation. Ja? Wir sind ja schon bei Orwell, Orwellscher Neusprech. Ne? Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg. Wo man da die Grenze zieht, ist ja beliebig. Wieso darf man nicht über Covid diskutieren? Warum darf man da nicht Fragen stellen? Ja.
Super problematisch. Also ich sehe es auch. Ich glaube, es ist einfach, man kann, weißt du, diese Meinungsfreiheit und Redefreiheit, ich finde, das zu verbieten, unabhängig, glaube ich, wo man politisch steht oder nicht, ist einfach also weißt du, darauf ist ja eigentlich die Demokratie. Es ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. Das hat man in der Schule, im Studium und so weiter so gelernt. Und ich glaube auch von zu Hause. Und wenn man, glaube ich, mal nicht aufdecken darf, berichten darf, seine Meinung auch kundtun darf. Und das sieht man ja, glaube ich, auch bei Twitter war das ja auch so. Ne? Twitter ist ja jetzt auch letztendlich wieder dahin zurückgeführt worden, dass, glaube ich, Meinungsfreiheit geäußert werden darf. Ne? Also dass auch Trump und Elon Musk sich gegenseitig interviewen, kann man auch von halten, finde ich, was man will. Aber dass sie sich halt unterhalten, mei, ist halt deren Recht und das ist auch ausgestrahlt und ich glaube, es interessiert genug Leute. Ne? Und ich glaube, das macht die Sache eigentlich so schade, weil de facto gesehen kann es ja nur dazu führen, dass man seine Meinung nicht mehr frei kundtut. Und das ist bedenklich, wenn man, weißt du, wenn man darüber nachdenkt, was, wie wertvoll ja auch deine Geschichte jetzt in diesem Kontext war und auch, weißt du, die Interviewpartner, die du hattest. Ich weiß nicht, du hattest irgendwann mal so ein Dreiteiler, ich glaube, weiß ich nicht, 3x90 Minuten mit Dr. Alexander Wunsch. Harmlos, aber phänomenal gut, weißt du? Also super geil. Und ich meine, das wird ja auch zensiert de facto gesehen, ne? Und einfach sozusagen da einmal rüber zu wischen und das ganze Ding halt wegzuschlagen, ohne, glaube ich, überhaupt mal die Möglichkeit einer, weißt du, einer Diskussion oder sowas zu machen, ist hochgradig schwierig, um es mal gelinde gesagt auszudrücken.
Und es ist halt sehr, sehr subtil. Also okay, EU versus Desinfo ist nicht subtil, also das ist wirklich mit der Keule, wenn man das sich mal anschaut, also tut euch den Gefallen, das ist unfassbar. Aber gebt mal in ChatGPT ein, schreibt mal irgendwie ein Gedicht über Trump und schreibt mal ein Gedicht über Biden oder so, ne?
Klar.
Also da, diese Meinungsbildung ist in Google drin, ne? Die sind pro-demokratisch, das ist in ChatGPT drin, ne? Also diese Links in Anführungsstrichen, das hat ja mit Links heutzutage nichts mehr zu tun. Die Linken, heutigen Linken sind ja rechter als die damaligen Rechten. Sozusagen. Ne? Also die wollen nichts fürs Volk, so nach dem Motto. Da wird über diese ganzen Medien und über diese ganzen Plattformen wird Meinung gebildet. Und zwar auf eine Art und Weise, wie dass man schon sehr aufmerksam sein muss, um es überhaupt mitzubekommen.
Total.
Ne? Das geht um so bei den Wahlen, das war ja von verschiedenen Wahlen schon so, dass die haben auch Leute analysiert. Also einfach schon, wie man die ersten 10 Resultate sortiert, ne, führt schon zur, in den Swing States zum Beispiel, in Amerika halt, führt das schon zu einer Verschiebung der Wahlergebnisse.
Total. Ja. Also sind halt einfach, das sind halt Player wie Google, die haben halt einfach eine riesen Marktmacht, ne, und ich finde, da zu zensieren ist einfach schwierig, ne, also man weiß ja nicht, es hat einfach nichts mehr mit freier Meinung und freier Bildung zu tun. Ich glaube, dessen darf man sich immer bewusst sein, ne, aber.
Ja. Und was mich jetzt betrifft, ich bin hier harmlos. Ne? Ich mache ja schon Autozensur, das seit Corona reden wir von C und von I und weiß ich nicht was und solche Sachen. Ja? Also ich habe mich schon selbst autozensiert, Dinge immer nur angedeutet, ja? Immer meine Meinung so durchblitzen lassen, manchmal auch im Klartext. Aber da schon immer versucht, halt irgendwie den Kanal zu schützen, würde ich jetzt nicht mehr machen. Das ist jetzt für mich vorbei. Das ist auf jeden Fall eine der Lehren. Ich lasse mir jetzt den Mund nicht mehr verbieten. Jetzt gerade mache ich es noch ein bisschen, weil ich deinen Kanal schützen möchte. Ja, aber auf meinen Plattformen, zukünftigen Plattformen, werde ich es nicht mehr tun. Ist auch mit Michael Nils nicht getan. Der möchte seinen YouTube-Kanal einfach riskieren. Es ist ihm egal. Er hat gesagt, ich spreche so, wie ich bin. Und wenn der Kanal weg ist, ist er weg. Deswegen gucken wir, dass wir uns quasi, ich sag mal, Plattformen aufbauen, also jetzt nicht Plattformen, aber dass wir halt Alternativen finden, wo die Leute uns auch wiederfinden können. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ne? Aber im Grunde genommen sind die Inhalte, die ich habe, ja harmlos. Aber natürlich sind viele, viele hundert Ärzte, ich habe ja in erster Linie Ärzte, Professoren interviewt, Gesundheitsexperten, und natürlich kommen da solche Aussagen wie, man sollte jetzt vielleicht nicht bei jedem Schnupfen oder Fieber irgendwie sofort Antibiotika nehmen. Ja, oder keine Ahnung, Omega-3 senkt Entzündungen langfristig besser als Ibuprofen, oder Krebs, Chemotherapie hat eine geringe Erfolgsrate und so weiter. Ne? Natürlich kommen solche Aussagen. Und nach diesen Kriterien, wenn du dann diese YouTube-Richtlinie anlegst, natürlich kannst du dann sagen, der Kanal hat, das wird wahrscheinlich eine AI gewesen sein. Ne? Die AI hat festgestellt, hat den einmal komplett durchgescannt, mit den ganzen Transkripten, das ist jetzt halt plötzlich möglich, und sagt, nee, hier haben wir 1736 Verstöße gegen die Richtlinien, der Kanal muss jetzt weg. Ne? Und dann haben die wahrscheinlich so ein bisschen, probieren sie es mal erstmal, dann nehmen wir mal so einen mittelgroßen, den hauen wir mal weg, gucken, was passiert nichts, und dann kommt dann in 2 Monaten kommt der nächste.
Hast du darüber nachgedacht, da rechtlich gegen vorzugehen?
Bisschen drüber nachgedacht, wir hatten auch drüber gesprochen. Würde mich jetzt, weiß ich, im ersten Ansatz mal so 5 Riesen oder sowas kosten, um mal so ein Schreiben loszuwerden. Und die Anwaltskanzlei macht mir da jetzt nicht gerade große Hoffnung. Und beide haben drüber gesprochen, privat, und du hast gesagt, naja, das hat dann auch so eine Energie von Kampf und das Dagegensein und so. Also, wenn ich wüsste, ich für 2000 Euro kriege ich den Kanal wieder, würde ich es machen, weil es natürlich für mich auch ein finanzieller Einschritt ist, ein Reichweiten-Einschritt. Und ich bin ja auch im Grunde genommen Fan von der Plattform, muss ich gestehen. Ja, ich konsumiere sehr viel YouTube. Also abgesehen von der Zensur, aber die Inhalte, die da sind, sind ja großartig. Ja, ich finde es toll, dass ich so zu jedem Thema was finden kann.
Boah, ja.
Auch als Lehrplattform natürlich. Das ist ja eigentlich der Hauptgedanke gewesen, ursprünglich von YouTube. Aber so tolle Gespräche, die ich da gehört habe, also das ist wirklich eine Bereicherung für mein Leben, muss ich sagen. So gesehen, ja, sehe ich das so mit einem Lachen und Weinen im Auge. Aber auf der anderen Seite, wie ich eben schon dargestellt habe, hat es mich so ein bisschen verändert. Ich sage jetzt mal zum Negativen hin. Ich habe mich irgendwie ins Format reinpressen lassen, habe eigentlich gern innerlich gemerkt, wenn ich so immer so gut eingecheckt hätte mit mir selber, wie vielleicht du das machst, wäre ich vielleicht schon früher drauf gekommen zu sagen, nee, das geht nicht in die richtige Richtung. Nur wie des Erfolges wegen. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so unfassbar heiß drauf, um jeden Preis diese Plattform wiederzubekommen, nur um dann wieder genau dasselbe mal zu machen, ja, mich wieder zu verdrehen und dann in der Angst zu leben, dass ich jetzt irgendwie klar, vielleicht gewonnen habe, aber morgen kann ich meine, die können das jeden Tag wieder von vorne machen.
Ja,
was kann ich schon machen gegen so einen Konzern, weil es am Ende...
Naja, und ich glaube, es ist ja so ein bisschen so ein stoischer Ansatz, einfach zu sagen, weißt du, also was mache ich jetzt aus dieser Situation? Stecke ich den Kopf in den Sand? Oder, glaube ich, nehme ich die Situation so an, wie sie jetzt ist, auch wenn es eben erstmal ein Schock ist, ne? Oder auch wenn es eben Einkommensbüßen sind, aber vielleicht auch einmal zu sagen, und ich glaube, wir haben viel ein bisschen über das Ikigai gesprochen, ne? Also so eine japanische Methodik, um vielleicht auch nochmal so den inneren Kompass mal anzulegen, weißt du, wo ist meine Passion? Was macht mir wirklich Spaß? Was sind meine Ziele und so weiter? Und ich glaube, das ist auch einfach nochmal eine große Chance, ne? Da jetzt einfach nochmal in den inneren Dialog zu gehen.
Ja, damit. Ich hatte es mir in den Kalender geschrieben, habe es noch nicht gemacht.
Ich schick's dir nachher nochmal. Alles gut.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich sehe es so. Und ehrlich gesagt, bevor ich angefangen mit YouTube, ich war ja schon hoch erfolgreicher Podcaster sozusagen in dem Bereich, habe auch gut verdient damals. Ich war extrem aktiv, Online-Kongresse gemacht. Ich habe 2 Bücher pro Jahr geschrieben und so weiter, ne? Obwohl ich ja kein Schriftsteller bin in dem Sinne. Ja, also das ging auch schon vor YouTube, ne? Und das wird auch ohne YouTube weitergehen, natürlich. Aber klar, du hast die Möglichkeit, du haust ein Video raus und wenn es Thema passt, wenn der Gast passt, wenn das Thumbnail passt und der Titel passt, hast du mal eben 100.000 Leute, die dein Video sehen oder mehr, die dich gar nicht kennen. Und das ist natürlich sensationell. Ne?
Das ist immer der Vorteil von diesen Plattformen. Ne? Aber Nachteil ist eben, man ist denen ausgesetzt. Ne? Also das ist so der Zwiespalt. Ne? Und jetzt? Was kommt jetzt?
Ja, also jetzt aktuell fordern wir die Leute auf verschiedenen Kanälen. Erstmal, also die Leute, die mich kennen, die Leute, die mich nicht kennen, vielleicht auch, die können sich meine Webseite mal anschauen, einfach mal in den Verteiler einzutragen, weil, also ich publiziere aktuell meine Inhalte auf Telegram, ich bin auf Odyssee und auf Rumble. Rumble muss ich über eine VPN reingehen, weil es in Frankreich zensiert. Ich wohne in Frankreich.
Was ist Rumble? Ich kenne das gar nicht.
Rumble, ja, ist sowas wie Odyssee oder BitChute.
Was ist Odyssee? Kenne ich auch nicht.
Das sind Alternativen zu YouTube.
Sozusagen. Ah ja, okay. Also alternative Videos, Plattformen.
Zensurfreie, angeblich zensurfreie. Ich muss das nochmal ein bisschen nachforschen, weil da auch wieder komische Leute teilweise drin hängen. Ne? Also auch bei Telegram, ne? So, der ist ja, wie heißt der nochmal? Da habe ich gerade seinen Pavel so und so.
Ja, der Gründer, genau.
Ja, ja, der war ja auch beim World Economic Forum und so weiter, ne? Also es ist immer nicht alles so ganz so, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt dann auch teilweise Abtrünnige. Putin war ja auch beim World Economic Forum und spielt er jetzt da noch voll mit oder nicht mehr? Ist er da raus aus dem Laden? Weiß man nicht, ne?
Weiß man nicht, ne? Will man vielleicht
aber auch
nicht wissen.
Also. Der Pavel wurde jetzt in Frankreich verhaftet vor einem Monat oder so. Sitzt jetzt, ist glaube ich immer noch in Frankreich. Und er hat jetzt ein Zugeständnis gemacht, sodass jetzt seit 2 Wochen oder so Telegram nicht mehr safe ist, sozusagen, wenn sie jetzt safe war. Ja. Aber er gibt jetzt quasi offiziell auf Anfragen die Daten komplett frei an Geheimdienste und Regierungsstellen und so weiter. Ne. Weil die ihm sagen, hey, wenn wir wissen, keine Ahnung, wir haben irgendwelche Terroristen oder Kinderschänder oder irgendwas und die kommunizieren über deine Plattform, wir haben da berechtigten Verdacht, dann musst du uns diese Daten geben. Das hat er bisher nicht gemacht. Ne, so, mhm. so die Legende. Und ja, da sind wir wahrscheinlich dann sogar mit d'accord, ne, irgendwo. Aber das öffnet natürlich Tür und Tor, ist auch klar. Und deswegen will er es nicht machen. Ne? Das ist eine schwierige Gratwanderung.
Super schwer.
Und wir wissen ja von dem NSA-Skandal, Edward Snowden und so weiter, Merkels Handy wurde abgehört, dass alles abgehört wird, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, es war ja noch viel schlimmer, als das rauskam. Also als jede, man sagt ja heutzutage so die Verschwörungstheorien von vor 2 Jahren, ne, die bewahrten sich ja alle. Ne? Also dieser Kampfbegriff Verschwörungstheoretiker, der zieht jetzt gar nicht mehr, weil sich ja fast alles bewahrheitet hat, was so in den letzten 3-4 Jahren irgendwie da postuliert wurde. Natürlich gibt es auch viel Quatsch, was erzählt wird, aber sehr, sehr viele Dinge zeigen sich dann halt so. Und das gehört dann eben auch dazu. Ne?
Ja, okay, also du sagst Inhalte auf eine andere Plattform, willst sozusagen weiterhin Bio360, die Community und auch dein, weißt du, deine Stärke und ich glaube auch dein Profil, also weißt du, dass du Wissen bereitstellst, dass du aufklärst, dass du Fragen stellst, damit bist du immer noch, das ist deine Vision, da möchtest
genau.
du
genau, und auch ab jetzt halt wieder ungefiltert und auch teilweise wieder in längeren Formaten, denke ich. Ich lasse mich da jetzt mal so ein bisschen treiben. Unter dem Link hier oder unter, ne, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich nicht in Newsletter, also habe ich es auch gesagt, in den Verteiler, sage ich jetzt mal, einzutragen, weil nur, das ist das Einzige, was mir gehört. Alle diese Plattformen, deswegen habe ich das gerade mit Telegram gesagt, da kann ich jetzt nicht drauf setzen, ne? Wenn ich jetzt einen tollen Telegram-Kanal aufbaue und dann ist er in einem halben Jahr wieder weg, ja, das Spiel möchte ich nicht normal spielen. Das heißt, diversifizieren. Und wenn irgendeine Plattform plötzlich ausfällt aus irgendeinen Gründen oder die anfangen zu zensieren, das habe ich auch schon, ich glaube bei BitChute war das, da habe ich ein Chlordioxid-Video hochgeladen, war dann eine halbe Stunde später der ganze Kanal weg.
Echt?
Ja. Dachte ich mir, okay, die Plattform brauche ich auch nicht. Das war also unglaublich. Deswegen E-Mail ist das Einzige, was mir gehört und von da aus kann ich die Leute informieren und wenn zum Beispiel Chlordioxid ist aktuell, kommt jetzt nochmal ein tolles Interview mit Andreas Kalker raus und das kann ich teilweise wirklich nur, das könnte wahrscheinlich nur auf Rumble kommen oder ich mag schauen, wo es das überlebt. Spotify wird, ich werde es gar nicht in den Podcast reintun, weil Spotify löscht sowas. Die löschen auch bestimmte Themen. Ne? Das ist dann nicht so schlimm, hat dann keine, ist dann nicht der Kanal weg bisher, aber auch das wäre ein Riesending. Ne? Deswegen möchte ich auf kein Pferdchen mehr so setzen, sondern die Inhalte werden immer verfügbar sein, aber auf vielleicht teilweise wechselnde Plattformen. Aber ihr werdet darüber informiert, indem ihr euch einfach eure E-Mail da lasst und dann kann ich euch erreichen.
Was ist, wenn du das so irgendwie bei Kajabi oder weißt du, irgend so ein eigenes Hosting-Plattform machst, wo du deine eigene Membership aufmachst?
Die haben auch dann Videoplattformen dahinter, ne, Vimeo. Oh,
Vimeo, achso.
Vimeo hat mir schon eingebettet. Vimeo hat mir meinen Kanal gelöscht, einen Bezahlkanal, wo ich meine Online-Kurse und so weiter gehostet habe. Ne?
Und haben sie die auch gelöscht aufgrund von Themen oder was? Oder?
Ja, im Nachhinein. Ne? Also Videos, die 2-3 Jahre da auch schon rumliegen, kriege ich dann eine E-Mail und dann plötzlich war mein Kanal weg. Ich bezahle die dafür. Und dann habe ich mal, also plötzlich alle meine Online-Kurse waren offline und so weiter. Dann konnte ich, na, auf langes Bitten haben die mir dann eine Download-Liste geschickt, wo ich dann meine Videos überhaupt erstmal wieder zurückbekommen könnte. Stell dir vor, die wären weg gewesen. Also das wäre der richtige Super-GAU gewesen, weil die Schnittdateien und so weiter, das waren alte Assistenten, die das gemacht haben, das wäre alles weg gewesen. Ne? Also da kannst du nicht mehr sicher sein. Und Kajabi hat auch, ich habe gerade vergessen, wie das heißt, aber die haben auch so einen Anbieter und da ist also Zensur ist überall mittlerweile am Start und AI macht es schlimmer. Erstmal. Vielleicht wird es irgendwann wieder zurück.
Weil es nur nach Strike-Wörtern geht, ist es, glaube ich, noch nicht so weit, dass es die gesamten Zusammenhänge verstehen kann. Ne? Deshalb.
Die Zusammenhänge sind ja vielleicht auch richtig erkannt. Also das mag ja durchaus sein, aber es ist halt kein gesunder Menschenverstand mehr da drin, oder? Ne? So statistisch kann man da halt nicht rangehen. Also an meinem Kanal ist ja nichts gefährlich. Das ist, also ja, könnte es ganz in ganz leichtem Maße die Umsätze der Pharmaindustrie mindern, ja. Die haben genug Geld, ne? Das merken die nicht. Aber trotzdem, wenn man 100 von solchen Kanälen abschaltet, macht das vielleicht dann schon ein paar Millionen. Ja?
ist ja schwierig, ne?
Also ist eine kleine Stellschraube, aber kann man ja mal dran drehen, wenn man dann in solchen Hebeln sitzt. Ja.
Sympathisierst du denn deshalb mit Twitter oder jetzt X? Also findest du das einen sinnvollen Move da? Weil ich meine, Elon hat sich ja quasi eigentlich eher in so eine, ich glaube, er hat das Modell ja umgebaut, aber ich glaube, er ist ja jetzt auch so, dass er eigentlich wirklich Meinungsfreiheit propagiert. Ob es wirklich gelebt wird, weiß ich nicht, aber zumindest das, was ich so aufgeschnappt habe.
Ja, also schwieriges Thema. Elon Musk, ganz ehrlich.
Boah, das ist ein schwieriger Mensch, glaube ich.
Na, ich traue dem Braten nicht. Also ich habe erstmal seine Biografie gelesen, fand ihn erstmal so als Unternehmer unfassbar beeindruckend.
Super, ja. Die Biografie habe ich auch gehört. Und krasser
ja, ich habe es auch
so
gehört.
Wie er also nachts jemand, da in so diese, weißt du, wie er in diese Produktionslinien reingegangen ist und mit dem Ingenieur da, weiß ich nicht, Nachtschichten gemacht hat. So, das finde ich schon beeindruckend, aber ist halt einfach auch echt ein Mann, der aneckt und glaube auch immer, er wird immer als Sociopath, ne, also als Soziopath bezeichnet. Und ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also.
Ja, seine Frau sagt, so geht's nicht weiter und so weiter. Und dann fragt er, wir sehen uns nicht mehr, weil er die ganze Zeit zwischen drei verschiedenen Factories hin und her jettet irgendwie. Und dann sagt er, ja, wie viel Stunden brauche ich denn in der Woche für eine Beziehung? So, und dann plant er sich die ein, so, okay, 5 Stunden in der Woche, so, alles klar. Naja, also er hat ja, ich meine, er ist mir unfassbar unsympathisch geworden. In der Corona-Zeit hat er den bolivianischen Staatspräsidenten Evo Morales gestürzt, um an das Lithium zu kommen und es den Chinesen wegzunehmen, der da wirklich nur Gutes gemacht hat, Evo Morales. Und das hat mich richtig abgefuckt. Seitdem ist der auf jeden Fall für mich erstmal in Ungnade gefallen. Dann macht er sich jetzt wieder so ein bisschen populärer mit Twitter. Das war natürlich interessant. Er übernimmt diesen Laden und entdeckt dann, dass es da 80 FBI, ein CIA mit, eine Abteilung mit 80 CIA-Menschen gibt, ja, also eine ganze Abteilung, die sozusagen dort für Zensur zuständig sind und insbesondere, ja, was halt politische Einflussnahme angeht. Ja. Und hat die erstmal alle rausgeworfen und dann diese Twitter-Files veröffentlicht. Wir haben ja jetzt die RKI-Files, ja. Wo ich eben gesagt habe, die Verschwörungstheorien von gestern sind die Wahrheiten von heute, interessiert dann keinen mehr. Aber wir können halt viele Dinge mittlerweile auch beweisen. Und auch da ist es so, und selbst Mark Zuckerberg hat ja auch zugegeben, bei uns läuft das ganz genauso. Ja. Das ist schon interessant. Aber trauen tue ich dem Vogel nicht. Ich glaube, der spielt ein intelligentes Spiel. Irgendwo auf beiden Seiten. Ich meine, du hast ja gesagt, oh, der kann sich jetzt mit Trump unterhalten, aber er macht ja jetzt schon Wahlreden für Trump.
Naja,
hat sich ein System überlegt, wie man finanzielle Anreize setzen kann, dass Wahlstimmen abgegeben werden und so weiter. Ich halte ihn für einen cleveren Player, ja. Sein E-Auto-Kram da, das sind bestimmt tolle Autos, aber ich halte von E-Autos nicht viel. Generell, also zumindest nicht so lange auf diesen antiquierten Batterietechniken sozusagen beruhen, wo kleine Kinder in Bergwerken rumwühlen müssen und Staatspräsidenten enthauptet werden. Sprichwörtlich, da bin ich jetzt kein Freund von. Da gibt es sicherlich andere Technologien, die schon seit Jahrhunderten unterdrückt werden, die da viel besser funktionieren würden. Aber ja. Jeder bisschen kleine Schritt natürlich in Richtung meiner Meinungsfreiheit ist interessant und gut für uns. Und deswegen schaue ich mir das auch an, weil er will, glaube ich, aus Twitter auch eine Videoplattform machen. Und dann könnte es sein, dass demnächst Bio360 auf X oder wie auch immer es dann heißen wird, geben wird.
Ja, ja, spannend. Ja, ich glaube, muss man alles immer, die Zeit ändert sich, glaube ich, so rasant und so schnell, ne, dass man, glaube ich, immer so ein bisschen gucken muss, weißt du, wo bleibt man mal am Ball und was. Was unterstützt man vielleicht auch nicht mehr, ne? Ich glaube, das darf jeder für sich selber unterscheiden. Weißt du, wo ist die Grenze? Wo ziehe ich die Grenze? Ich glaube, du hast deine Grenze jetzt auch schmerzhaft neu ziehen dürfen oder müssen, wie auch immer man das so sieht. Und ich denke, das kann jeder so ein bisschen für sich rausfinden, ne? Wo man dann steht in diesem Spektrum. Cool, das heißt, wir setzen unten den Link mal rein für die Liste, glaube ich, oder für den, wie hast du es vorhin genannt?
Liste? Verteiler.
Verteiler, danke. Ne, also von daher, ich glaube, wenn einige Leute Lust haben, weiterhin mit Bio360 am Ball zu bleiben, das wäre schön. Und genau, gibt es noch irgendwas anderes, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Irgendwie ein anderes Projekt vielleicht? Ungeschönte Inhalte sozusagen, fernab dann auch vielleicht wieder vom Mainstream, wo einfach die Qualität im Vordergrund steht, wo Tiefe im Vordergrund steht, wo ich wahrscheinlich auch wieder mehr Persönliches teilen werde, als ich es jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht habe. So ein bisschen back to the roots. Und das ist der einzige Weg, wo ich auch die Leute halt informieren kann, wenn halt irgendwie wirklich neue Entwicklungen kommen. Mhm. Ja. Genau. Für mich ist diese ganze Gesundheitsreise, ich habe so viele Facetten schon gesehen und Dinge ausprobiert. Also gefühlt alles, was man so ausprobieren kann, habe ich schon gemacht. Und am Ende geht es immer wieder zurück auf die Basics. So. Ja.
Und was sind die für dich?
Die Basics sind ist das, was man den ganzen Tag macht. Also die Lebensstilfaktoren sozusagen, Schlaf, Bewegung, Ernährung, Licht, sowas wie Sauna, Eisbad. Ja, Bewegung habe ich gesagt, Sport / Bewegung, das sind die großen Stellfaktoren. Entgiftung würde ich dazu zählen, weil es zumindest für Menschen wie mich und viele, also sagen wir mal so, jeder, der chronisch belastet ist, der eine chronische Krankheit hat, hat auch eine Giftbelastung und ist deswegen wahrscheinlich auch ein schlechter Entgifter. Und wir sind natürlich alle Giften ausgesetzt. Also das ist einfach so ein Faktor, der heutzutage stark mit reinspielt. Und deswegen sollte wenigstens so ein leichtes Entgiftungsprotokoll immer dazugehören. Das ist einfach so eine Art kleine Reiseversicherung oder sowas. Das war nicht.
Hast du Lust, nochmal so ein kleines, also dein, ich sag mal, mini Entgiftungsprotokoll mal kurz vorzustellen, wie du das jetzt einfach, weißt du, deinem guten Freund, der 3 Straßen weiter wohnt, keine Ahnung hat, wie würdest du
würdest du die mit deiner Hand geben? Ich habe da ja einiges zu gemacht. Ich habe auch ein Buch geschrieben und einen Kurs und so weiter, aber darf ich was in die Kamera halten?
Ja, bitte.
Ja. Ich habe da das Glück gehabt, also ich habe 2 Entgiftungskongresse gemacht und so weiter. Das ist halt dadurch, dass es für mich ein großes Thema ist persönlich, ist es, ja, habe ich halt entsprechend mich da viel mit beschäftigt und auch nach Lösungen gesucht. Und dann habe ich das Glück gehabt, den guten alten Professor Dr. Karl Hecht mehrfach persönlich zu treffen und mit ihm viel E-Mail-Austausch zu haben. Und wir haben ein Produkt zusammen entwickelt. Ich halte es mal hier in die Kamera. Max. Mhm. Seobend Med Bio 360 findet man auf meiner Webseite. Das ist Zeolit und Bentonit oder beziehungsweise Montmorillonit. 50-50 gemischt in einer ultrafeinen Vermahlung, sodass es darmschützend ist und das entgiftet sozusagen über die Darmschleimhaut täglich. Man nimmt einfach einen kleinen Löffel davon in gutes Wasser, Wasserfilter. Das wäre auch nur so ein anderes Ding. Mhm. Kann ich gleich noch kurz was zu sagen, aber das trinkt man einfach und hat dadurch schon mal eine grundsätzliche Entgiftung. Da würde ich noch eine Sauna mit dazu nehmen, wenn es irgendwie geht, weil die auch die organophosphatischen Phosphate ausscheiden kann. Und ich halte es generell für eine gigantische Gesundheitsintervention. Bin ich also wirklich Fan. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich gehe fast jeden Tag in meine Sauna. Mhm. Und ja, dann kann man Dinge noch auch so einbauen in die Ernährung, die sehr schwefelhaltig sind, zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln, Porree, solche Geschichten. Schwefel leitet Schwermetalle aus. In der Umweltmedizin eingesetzt, da kriegt man so Infusionen mit Schwefelmolekülen, sag ich jetzt mal, wie DMPS und so weiter. Mhm. Ja, und natürlich Bewegung. Ja. Diese ganzen Lebensstilfaktoren gehören dazu. Wenn ich mich bewege, bewege ich mein Lymphsystem und so weiter. Also das ist, der Schlaf ist wichtig, ist auch eine Entgiftungsmaßnahme, entgiftet das Gehirn. Ja. Aber so als kleines Mini-Protokoll einfach morgens ein bisschen Zeolit nehmen, ein bisschen schauen, dass ich einmal am Tag schwitze, ob es jetzt eine Sauna ist oder durch eine sportliche Aktivität. Das wäre das absolute Minimum, was eigentlich jeder machen sollte, meiner Meinung nach.
Ja, vielleicht kannst du mir nochmal einen Link dazu zu diesen beiden Produkten schicken, dann setzen wir die auch unten rein, ne? Falls jemand das nochmal sich angucken möchte, dann haben wir da gleich einen Link dazu.
Ja, gerne.
Cool. Das waren meine Punkte für das Gespräch heute. Ich finde es bewundernswert und das habe ich dir, glaube ich, auch in der Sprachnachricht schon geschickt. Dass du entweder jetzt diesen Schicksalsschlag hattest, den erneuten, oder vielleicht auch das Geschenk. Das hast du, glaube ich, vorhin auch schon ganz gut so beziffert. Und das ist auch vielleicht nochmal eine Chance, ist einfach neu, sich Gedanken zu machen. Weißt du, was macht dich wirklich glücklich? Ne? Und ich meine, natürlich war der Erfolg da mit den kürzeren YouTube-Videos, aber ich weiß nicht, die Podcasts, die ich damals für dir in diesem longen, in diesem längeren Format gehört habe, das waren, glaube ich, mit die besten Podcasts, die ich hatte. Und ich glaube, ich werde diesen Dr. Alexander Wunsch oder diese Dr. Alexander Wunsch Folgen von
drei gefühlt, Stück
hab ich mit ihm. Ja, gefühlt fünf Stunden insgesamt oder so. Weißt du, ich glaube, ich habe die zweimal geguckt und gehört, weil das so das einzige à la Joe Rogan Format so ein bisschen gab, weißt du, was wirklich in diese Tiefe gegangen ist. Und muss man natürlich sagen, das ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau. Das ist, glaube ich, auch vollkommen legitim, das festzustellen. Aber ja. Ich glaube, deshalb ist es so, glaube ich, so schön, vielleicht nochmal entweder Ikigai oder irgendwas zu machen, weißt du, wo du nochmal so in dich gehst. Und da bin ich gespannt, wie sich wieder ein Uncas 2.0 und Bio 360 2.0 irgendwo neu erblüht. Also freue ich mich persönlich sehr drauf.
Ja. Es war schon ein Reichweitenverhinderer, aber es hat auch viele Fans angezogen. Ne? Und das ist ja die Frage, da haben wir auch schon privat drüber gesprochen, wie viel Erfolg braucht man eigentlich?
Ja, worum geht's im Leben? Ne? Also braucht man wirklich das in den Fame oder...
Brauche ich 100.000 Leute, die ab und zu mal irgendwo draufklicken? Oder reichen mir 20.000 Leute, die wirklich Fans sind und dabei sind und nach jeder Folge gieren? Ich habe irgendwann mal vor 2-3 Jahren mal eine Umfrage gemacht auf Facebook. Da ging es schon so darum, ne? Soll ich mal ein kürzeres Format machen? Und die haben alle gesagt, bloß nichts verändern. Ja? Ich habe es dann doch gemacht, weil ich dachte, ja klar, das sind aber immer dieselben Leute, die ich mir rangezüchtet habe. Ne? Aber die Frage ist, ist das nicht auch einfach eine Qualität? Ist das nicht ein...
Total. Ne? Also weißt du, mir wird das schwierig fallen, glaube ich, so tiefe Fragen im Podcast zu stellen. Es ist nichts, was mir Spaß macht. Und von daher, ich glaube, das ist einfach wirklich eine Qualität von dir, auch weißt du, so, dich so tief eingehen zu lassen. Und das zieht natürlich einige Menschen an. Ne? Wie gesagt, auch nicht jedermann, aber es ist ja vollkommen legitim. Muss ja nicht irgendwie allen gerecht werden. Ne? Deshalb. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, für, glaube ich, auch den Erfahrungsbericht. Und wir verlinken das, wie gesagt, alles unten. Und dann freue ich mich aufs Treffen in Person, aber natürlich auch weiterhin online viel von dir und mit dir zu sehen. Und ja, ganz herzlichen Dank für die Zeit.
Ich danke dir, mein lieber Johannes. Und ich kann es nicht erwarten, mit dir demnächst Kitesurfen zu gehen.
Yay! Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.